Heute sind wir im letzten Teil unserer Predigtreihe über den Glauben. Und dieser letzte Teil ist einerseits ein Abschluss von der Predigtreihe, kann aber auch als Überleitung für die nächste Predigtreihe schon hilfreich sein. Die nächste Predigtreihe fangen wir in 2 Wochen an, wo wir dieses Thema Freiheit erleben aufgreifen. Wir haben ja diesen Freiheitskurs, den wir anbieten. Und genau, da wird es dann darum gehen. Heute ist das Thema ein Glaube, der etwas riskiert. Ein Glaube, der etwas riskiert. Und da möchte ich mit uns 2 Berichte anschauen aus der Bibel. Einmal aus dem Alten Testament, da werden wir ein bisschen länger reingehen und dann einen kurzen Bericht so aus dem Neuen Testament von 2 Personen, die etwas riskiert haben in ihrem Glauben und die uns da als Vorbild dienen. Ich erzähle mal so ein bisschen, worum es geht bei dieser alttestamentlichen Begebenheit. Schon lange her, Altes Testament. Wir haben die Situation, dass Israel im Land Kanaan ist. Manchmal haben wir die Vorstellung, dass dann alle feindlichen Völker rausgetrieben wurden und besiegt wurden. Aber eigentlich ist es oft eine Mischung in diesem Land und dass da immer noch wieder Feinde von Israel kommen und stören und wieder auch Land zurückhaben wollen. Und so ist es auch hier die Situation mit den Philistern. Im Alten Testament an manchen Stellen setzt Gott dann Richter ein und diese Richter sind jetzt nicht Richter, wie wir uns die vorstellen, sondern die kämpfen auch mit Einzelnen, die nehmen praktisch einen Stamm aus Israel und gehen voran und dann kämpfen sie gegen die Feinde von Israel. Und hier ist jetzt die Situation, dass es nicht nur um einzelne Stämme geht, die bedroht sind, sondern das ganze Land Israel ist bedroht von den Philistern. Und das Volk schreit nach einem König, also sind nicht zufrieden mit diesen Richtern, die Gott immer wieder einsetzt, sondern sie wollen einen König haben und dieser König soll die Stämme Israels einen gegen diesen Kampf gegen die Philister. So, also es ist wirklich eine existenzielle Bedrohung des Landes. Und der erste König, der dann eingesetzt wird, ist König Saul. Und hier befinden wir uns jetzt in dieser Begebenheit, wo es Kampfvorbereitungen gibt zwischen dem Volk Israel und den Philistern. Die Philister, die marschieren auf und die haben definitiv eine große militärische Überlegenheit. Ja, sie kommen hier mit 3000 Streitwagen, mit 6000 Mann Besatzung und mit unzähligen Fußsoldaten. Und sie warten in einem Ort, der Michmas heißt. Lass uns mal hineinschauen in den Text, um zu verstehen, wie das Volk Israel in dieser Situation reagiert. Die Philister sind da, große Feindesmacht ist da. Was macht das Volk? 1. Samuel 13, die Verse 6 bis 7. Als die Israeliten die Übermacht des feindlichen Heeres sahen, verließ sie der Mut und sie verkrochen sich in Höhlen und Löchern hinter Felsen, in Gräbern und Zisternen. Einige von ihnen überquerten den Jordan und flohen in die Gebiete von Gad und Gilead. Saul aber blieb in Gilgal und seine Männer zitterten vor Angst. Das ist eine krasse Situation, die wir uns da vorstellen können und die hier auch sehr, sehr deutlich beschrieben wird. Das Volk, das hatte wahnsinnige Angst. Die wussten, eigentlich haben wir nichts zu bieten. Die Philister sind viel, viel stärker als wir. Die kommen mit mehr Power an. Die Philister, die haben auch eine bessere Ausrüstung. Die hatten das Eisenmonopol in der damaligen Zeit. Die Israeliten, die hatten eigentlich nur 2 Schwerter. Ja? Und das eine Schwert hatte der König Saul und das andere Schwert hatte der Sohn Jonathan. Und sonst hatten sie, ja, wie irgendwelche Bauern, irgendwelche ja, Werkzeuge, die sie so gebraucht haben für ihre Arbeit. Aber sie hatten keine militärische Ausrüstung. Das Volk hat hier mit Resignation, Angst und Verzagtheit reagiert. Ich möchte mal einen Bogen schlagen, schon an dieser Stelle zu uns. Jetzt sind wir ein paar tausend Jahre später. Und ich möchte das Ganze auf eine geistliche Ebene heben und sagen, ja, auch wir sind als Christen irgendwie immer im Kampfmodus. Also da gibt es ein Land, was Gott uns verheißen hat. Das ist ein Land der Freiheit, ist ein Land der Fülle, wie sein Wort es sagt. wir sollen ein Leben in Fülle leben können. Aber dieses Land, das ist bedroht immer wieder. Obwohl es Gott zugesagt hat, dass wir es haben sollen und obwohl wir es auch schmecken und manches davon haben. Und trotzdem gibt es Bedrohungen dieses Landes, die uns dieses Land rauben wollen. Und die Frage ist, ob uns dieser Kampfplatz in unserem Leben bewusst ist als Kampfplatz. Also wissen wir, dass wir uns in einem geistlichen Kampf befinden oder haben wir uns damit abgefunden? Ja, so ist es halt. Dann sind da halt noch andere in meinem Land und trampeln darauf herum. Verstehen wir, dass wir bedroht sind durch unterschiedliche Situationen? Ich werde später noch darauf kommen. Also wir haben etwas, was als feindlich in unserem Leben an uns herantritt und wo wir uns irgendwie wehren könnten oder sollten, wo wir aber oft dazu tendieren, uns zu verkriechen und sagen, ja, nein, das ist mir zu gefährlich, damit will ich nichts zu tun haben. Ja, und dann sind wir da in den Zisternen und Gräbern oder fliehen sogar über den Jordan und sagen, nein, das ist nicht mein Kampfplatz. Ich glaube, dass es Gottes Wille ist, dass wir in unserem Land wohnen, was Gott uns geschenkt hat. Und versteht mich jetzt hier immer richtig, ich meine jetzt hier nicht, ja, hier in Deutschland und so, das ist gar nicht der Punkt, sondern geistlich. Gott hat uns ein geistliches Land gegeben und er möchte uns darin begegnen und wir sollen auch verlorenes Land einnehmen. So, und König Saul und sein Sohn Jonathan, die haben ihr Lager gegenüber von Michmas in Gibea aufgeschlagen und die Armee Israels besteht zu diesem Zeitpunkt aus etwa 600 Mann. Ja, 600 und eben habe ich gelesen, wie viel waren es noch? 3000 Streitwagen, 6000 Mann Besatzung und unzählige Fußsoldaten. Und hier sind jetzt 600 Israeliten, die hier zum Kampf angetreten sind. Und keine Schwerter, keine Speere, ich habe es eben gesagt. Schwierige Situation, schwierige Ausgangslage. Lass uns mal weiterlesen. 1. Samuel 13, 17 bis 18. Schon bald verließen drei Stoßtrupps das Lager der Philister. Der eine ging Richtung Ophra in das Gebiet von Schual, ein anderer in Richtung Bet-Horon und der dritte in Richtung Grenze oberhalb des Tals Zeboim in der Nähe der Wüste. Also die Philister, sie kommen und sie schwärmen aus mit ihren Stoßtrupps. In der Elberfelder Übersetzung steht hier Vernichtungstrupps. Das ist schon harter Tobak, harte Worte. Also sie wollten dieses Land platt machen und sie gehen in drei unterschiedliche Gebiete hier. Ich habe einfach mal, weil mich das interessiert hat, ein bisschen im Lexikon nachgeschlagen, was diese Ortsnamen irgendwie für eine Bedeutung haben. Ja, ganz, ganz spannend, manchmal da auf Wortsuche zu gehen. Da ist einmal von Ophra im Land Schual die Rede und dieser Ortsname weist auf schwarze Magie hin. So, also was Düsteres, ja, wo man mit Okkultismus zu tun hat, wo man irgendwie mit schlechten, feindlichen, geistlichen Mächten in Kontakt kommt. Dann Bet-Horon, das ist ein kananitischer Ortsname, heißt so viel wie Sitz des Hauron und der Hauron, das war eine kananitische Unterweltsgottheit. Und dann das Tal Zeboim zur Wüste, heißt auch Tal der Hyänen. Hyänen sind Aasfresser, die kommen dahin, wo der Tod ist. Also diese Philistertrupps gehen in diese Gebiete und wenn man das Ganze jetzt mal überträgt, sie wollen das Land haben und da geht es darum, ja, um böse Dinge, um Tod, Magie, Okkultismus, all diese Dinge, die letztendlich feindlich sind, auch für das Leben, was wir auch führen. Ich weiß nicht, was dein Kampfplatz ist, wo du sagst, ja, da ist tatsächlich Kampf in meinem Leben. Vielleicht mag es sein, dass du hier sitzt und du hast dich auch in deinem Leben mit dunklen Sachen beschäftigt, die du aus deiner Vergangenheit mitbringst. Vielleicht kannst du dich daran erinnern, dass du mit okkulten Dingen verstrickt warst, dass du Totengeister befragt hast, dass du spiritistische Sitzungen gemacht hast, Und dann ist schon vielleicht lange her, aber du merkst, da ist immer noch eine Verbindung zu diesen Dingen und du spürst manchmal feindliche Mächte in deinem Leben, die dir Angst machen und die die Erinnerungen wieder hochholen an die Situation, die du damals erlebt hast, obwohl du vielleicht schon länger Christ bist oder vielleicht bist du auf der Suche nach Christus, nach der Wahrheit, aber diese Dinge halten dich irgendwie ab. Das gibt es immer wieder und spricht davon, dass wir durch solche Dinge auch in geistliche Bindungen reinkommen, die uns unfrei werden lassen. Kann aber auch sein, dass es ganz andere Punkte sind, die dir Tod und Verderben bringen wollen. Vielleicht eher auf der Beziehungsebene, ja, wo du vielleicht Verletzungen in dir hast, die dich blockieren oder wo du Unvergebenheit mit dir herumschleppst, weil Menschen dir was Böses angetan haben. Und das Leben kann sich nicht so entfalten bei dir, weil du das in dir so festhältst und diese Wunde so groß ist und der Schmerz so groß ist. Und auf all diesen Ebenen, und da könnte man jetzt noch ganz viel dazu hineingeben, auf all diesen Ebenen ist ein Kampfplatz um uns. Wie stellen wir uns auf? Nehmen wir die Verheißung Gottes an und sagen, ja, aber da ist ja noch dieses Land der Freiheit, da ist das Land der Verheißung. Gott hat was Besseres für mich vor und ich gehe da rein und ich will das bewahren und ich will das suchen. Oder gebe ich auf und resigniere und sage, ja, es ist halt so, wie es ist. Bei mir ist das halt in meinem Leben schwierig und so weiter und so weiter. Es gibt einen Kampf, den es zu kämpfen gibt. Und auch diesen Kampf werden wir, denke ich, auch in diesem Freiheitskurs erleben. Wenn du daran teilnimmst und wenn wir hier dann die Predigtreihe haben, geht es um all diese Themen. Ja? Frei werden. Frei werden ist das große Thema. Eigentlich sollte König Saul jetzt derjenige sein, der sein Volk eint und voller Mut und Glauben vorangeht und sagt, wir kämpfen gegen die Philister, die gehören hier nicht hin, Gott hat uns die Verheißung gegeben, wir sollen das Land haben und jetzt los geht's, lass uns kämpfen im Vertrauen auf Gott. Aber das passiert nicht. Was lesen wir von König Saul hier? 1. Samuel 14, Vers 2. Und Saul, er saß am Rand von Gibea unter dem Granatapfelbaum, der in Migron steht, und das Kriegsvolk bei ihm war etwa 600 Mann. Okay, also die sind gegenüber von der feindlichen Macht, die anderen sind in Michmas und die sind in Gibea, also so gegenüber. Und er sitzt unter dem Granatapfelbaum. Für mich irgendwie so ein Bild von Passivität. Also der sitzt unter dem Apfelbaum und wartet da ab mit seinen 600 Leuten und er macht nichts. Er tut gar nichts. Er ist ja wie so ein Kaninchen vor der Schlange, ja, und er ist erstarrt und weiß gar nicht, was er tun soll, hat vielleicht auch Angst, ist blockiert und reagiert hier gar nicht. Er steckt den Kopf in den Sand, hat eine ganz passive Haltung. Und ich glaube, er hat die passive Haltung aus zwei Gründen. Zum einen, weil er die Übermacht des Feindes sieht. Der kann auch 1:1 zusammenzählen und wenn er die Streitwagen sieht, 3000, und er sieht bei sich, da ist kein einziger Streitwagen und er sieht die Schwerter der anderen und dann sieht er auf sein Schwert und auf das von seinem Sohn, denkt er, ja, dumm gelaufen, schwierig. Also die Übermacht des Feindes sieht er und er ist passiv, weil er nicht mit dem Eingreifen Gottes rechnet. Also Gott hat er nicht auf der Rechnung. Es scheint so, als ob Gott bei ihm ausgeklammert ist, aus seiner Überlegung, was machen wir denn jetzt? Er denkt hier nur menschlich. Der Predigtitel heißt ja, ein Glaube, der etwas riskiert. Bisher hat jetzt keiner etwas riskiert. Jetzt kommt jemand, der im Glauben etwas riskiert. Und das ist der Sohn von Saul, Jonathan. Und der hat das passive Abwarten satt. Er ist unzufrieden mit diesem Status quo. Er weiß auch, wie die Gegebenheiten sind. Er sieht die Feinde. Er hat ein Herz für sein Land. Und er denkt, Mensch, irgendeiner muss doch was machen. Was machen wir denn jetzt? Und er macht sich zusammen mit seinem Waffenträger auf und wird aktiv. Und da lesen wir in 1. Samuel 14, Vers 6. Da spricht er zu seinem Waffenträger: Komm, lass uns zu dem Posten dieser Gottlosen hinübergehen, sagte Jonathan zu seinem jungen Waffenträger. Vielleicht wird der Herr uns helfen. Denn den Herrn kann nichts aufhalten. Er kann eine Schlacht gewinnen, ganz gleich, ob er viele oder nur wenige Krieger hat. Vielleicht wird der Herr uns helfen. Also Jonathan, er hat ein ganz anderes Mindset als sein Vater Saul. Er erkennt, hey, das ist hier auch eine geistliche Sache, das ist eine Sache Gottes. Wir sind Gottes Volk, wir haben Gottes Verheißungen, wir sind mit ihm in Verbindung. Er ist ja hier mit am Start. Was ist, wenn wir jetzt hier losgehen und wenn der Herr auf unserer Seite ist und wenn wir in den Kampf treten mit den Philistern und der Herr, der kämpft für uns? Wie wäre das denn? Ich meine, das ist genau das, was das Volk Israel Jahrhunderte vorher erlebt hatte, als sie das Land eingenommen hatten. Da hat Gott für sie gekämpft. Ja, sie waren beteiligt, ja, sie haben mitgemacht, ja, aber letztendlich hat Gott seine Sache gemacht. Und das hat er im Hinterkopf, diese alten Geschichten, diese alten Kämpfe, die gut ausgegangen sind für das Volk Israel. Jonathan, er sieht Gottes Möglichkeiten und er geht aktiv auf die Probleme zu. Er ist nicht passiv, er bleibt nicht unter dem Apfelbaum sitzen und sagt, naja gut, warten wir mal ab, ne? Vielleicht greifen sie ja doch nicht an und so, sondern er sagt, nein, es darf nicht sein, ich gehe auf das Problem zu mit Gott an meiner Seite. Und er ist bereit, alles zu riskieren. Ich weiß jetzt nicht, wie groß dieser Posten der Philister war, aber das waren ja nicht nur zwei, die keine Waffen hatten, sondern das war auch so ein Trupp, ja. Die hatten Waffen und er nur mit seinem Waffenträger zusammen. Also er ist in die Höhle des Löwen gegangen und war bereit, letztendlich auch zu sterben im Ernstfall. Er hat alles auf eine Karte gesetzt. Er geht hier im Glauben volles Risiko ein. Ich finde das sehr schön, wie das hier beschrieben wird. Nochmal anknüpfend an meine Predigt von letzter Woche. Ein Glaube, der zweifelt. Ja, ein Glaube, der zweifelt. Und heute ein Glaube, der etwas riskiert. Kann man auch sagen, das sind zwei ganz unterschiedliche Sachen. Entweder ne, zweifeln oder was riskieren. Aber hier sagt Jonathan, vielleicht wird der Herr etwas für uns tun. Vielleicht. Das finde ich schön ausgedrückt. Vielleicht wird der Herr etwas für uns tun. Er sagt nicht, der Herr, der wird auf alle Fälle für uns kämpfen und das wird so und so sein, sondern er sagt, vielleicht macht Gott was. Vielleicht reagiert Gott. Vielleicht tut Gott ein Wunder. Also da ist Glaube dabei, ja, also da ist sein Herzensglaube mit dabei, aber nicht in dieser Überheblichkeit, es kann nur so und so laufen. Sondern da ist auch eine große Portion Demut dabei, dass er sich nicht hundertprozentig sicher ist, wie es laufen wird. Aber er ist bereit, dieses Risiko einzugehen und zu sagen, ich gehe den Schritt ins Ungewisse, vielleicht hat Gott was vorbereitet. Mal schauen. Und wenn Gott drin ist und wenn Gott so handelt, super. Und wenn nicht, hey, dann bin ich im Glauben gegangen und dann geht's anders aus. Okay. Und dieses Zusammenspiel von diesem persönlichen Glauben, aber von dieser großen Demut auch, sehe ich an vielen Punkten in der Bibel. Und das ist, glaube ich, ein Vorbild für uns, dass wir nicht in diese Überheblichkeit kommen, sondern dass wir auch diese Demut mitbringen. Dass wir nicht so einen Glaubensstolz vor uns hertragen. Also diese gesunde Mischung macht auch gesunden Glauben, glaube ich, aus. Was passiert? Jonathan und sein Waffenträger, sie gehen und sie gehen nicht nur pfeifen, doch, ja, mal gucken, was der Herr jetzt tut und so, sondern sie haben das Schwert, ja, Jonathan hat sein Schwert und sie sind bereit zu kämpfen. Und sie kämpfen auch und Gott gibt Gelingen im Kampf, sodass sie letztendlich hier in diesem Kampf 20 Philister töten. Also dieser Trupp, der da ist, der wird platt gemacht und dann kriegen die anderen Philister das auch mit. Dann kommt Gott mit seiner Kraft dazu und ein Erdbeben passiert, übernatürliches Eingreifen Gottes. Und die Philister, die sind so verunsichert über diesen Erdbeben, was passiert, über diesen Stoßtrupp da, der platt gemacht wurde von Israeliten. Und auf einmal im ganzen Lager große Panik. 3.000 Streitwagen, 6.000 Mann Besatzung, unzählige Fußsoldaten. Die ticken alle aus, haben alle Angst. Und dann wird Saul wach ja, und realisiert, hey, was geht denn hier ab? Super Chance, jetzt können wir losgehen. Und mit seinen Soldaten geht er den Philistern nach und macht die platt und schmeißt die raus. Also das Ende der Geschichte ist großer, großer Sieg für Israel. Warum? Weil einer gesagt hat, ich bin nicht zufrieden, so wie es ist, sondern ich will schauen, ob der Herr nicht etwas vorbereitet hat. Vielleicht wird der Herr etwas für uns tun und er ist bereit zu gehen im Glauben. Das war der Anfang von diesem großen Sieg hier vom Volk Israel. Ich glaube, dass es eine gute Einstellung ist, diesen Satz sich vor Augen zu halten, vielleicht wird der Herr etwas für mich tun. Vielleicht wird der Herr etwas für mich tun. Und das kannst du dir an ganz, ganz vielen Sachen selbst zusprechen. Ich nehme an dem Freiheitskurs teil, vielleicht wird der Herr etwas für mich tun. Ich gehe mit meinem Anliegen, was ich habe, zum Gebetspunkt, vielleicht wird der Herr etwas für mich tun. Ich suche mit meiner Lebensherausforderung Seelsorge auf und öffne mich, vielleicht wird der Herr etwas für mich tun. Oder ich bewerbe mich auf diese Stelle, weil ich arbeitslos bin oder weil ich eine Veränderung brauche, vielleicht wird der Herr etwas für mich tun. Die Möglichkeit ist immer da, dass wir solche Dinge anpacken können mit Gott oder ohne Gott, mit Glauben oder ohne Glauben. Entweder wir bleiben passiv unter dem Apfelbaum sitzen und sagen, naja gut, warten wir mal ab. Oder aber wir riskieren etwas und sagen, ich bin dabei, vielleicht ist Gott drin, vielleicht hat er etwas vorbereitet, vielleicht gibt es hier einen Weg, den ich bisher noch nicht sehe. Vielleicht wird der Herr etwas für mich tun. Ich möchte noch einmal diesen Punkt betonen, dass Jonathan hier aktiv beteiligt ist an diesem ganzen Geschehen. Wir sind oft so drauf, dass wir sagen, naja gut, ich bete mal dafür, dass Gott das tut und dann bleiben wir auf unserem Sessel sitzen und warten ab, dass das Wunder kommt in unseren Schoß. Die toten Philister, die sollen in unseren Schoß fallen. Ja, okay, und dann warten wir und dann sind wir enttäuscht, wenn es nicht passiert. Saul, der hätte noch lange warten können unter seinem Apfelbaum, es wäre nichts passiert. Das Wunder wäre ausgeblieben, weil er das Gott gar nicht zugetraut hat und nicht bereit war, den ersten Schritt zu tun. Also es geht immer darum, dass unser Glaube, den wir in unserem Herzen empfangen, dass wir den auch in Aktion umsetzen, dass wir auch bereit sind zu gehen im Glauben. Also nicht nur im Kopf glauben, sondern auch bereit sein, im Glauben zu gehen. Und beides gehört zusammen. Beides ist irgendwie Teil einer Geschichte. Auch das zeigt uns die Bibel, dass es wichtig ist, dass wir bereit sind, aktiv loszugehen, unseren Teil dazu beizutragen. Also wenn ich denke, ach ja, da sind Leute am Gebetspunkt, die für mich beten könnten, das wäre eigentlich ganz gut. Ich werde höchstwahrscheinlich nicht durch den Geist Gottes in der nächsten Lobpreiszeit zum Gebetspunkt entrückt, wo dann Leute da sind, die dann für mich beten. Sondern wenn ich das spüre und ich habe da Glauben, dass es auch vielleicht der Herr was vorbereitet hat, dann sind es meine Füße, die mich zum Gebetspunkt bringen. Oder wenn ich die Bewerbung schreibe, ja, wer schreibt sie denn? Der Heilige Geist nicht. Ich muss mich hinsetzen an den Computer, vielleicht brauche ich Hilfe, ja, Leute, die wissen, wie das geht, so. Ich brauche einen Drucker und so weiter oder ich schicke es per E-Mail. Aber ich muss ja selbst aktiv werden. Das ist der Punkt. Also wir und Gott in Partnerschaft, er und wir in Partnerschaft. Das ist das große Ding. Nicht einfach nur sitzen und warten und ja, aber Gott, du tust nichts, ja, warum nicht und so, schade, jetzt bin ich sauer auf dich. Schwierig, schwierig. Also, wir kommen nicht aus der Verantwortung raus. Und das ist kein Widerspruch zum Thema Glauben, das ist kein Widerspruch zur Bibel, sondern das ist eigentlich das Modell, das die Bibel uns zeigt, wenn es um das Thema Glauben geht. Okay, das war Altes Testament. Noch einen kurzen Blick ins Neue Testament zu einer Geschichte, die nochmal ganz anders ist, aber wo auch jemand etwas riskiert im Glauben. Ich werde die Geschichte kurz nacherzählen, jetzt nicht lesen. Ihr könnt die lesen zu Hause im Markus-Evangelium, Kapitel 5, 25 bis 34. Da geht es um die Geschichte mit der Frau, die den Blutfluss hat, also eine Krankheit, wo sie schon seit 12 Jahren mit beschäftigt ist und wo das eine unangenehme Sache ist für sie als Frau, dass sie ständig Blutungen hat und die nicht gestillt werden. Und sie hat überall schon versucht, sie ist zu Ärzten gegangen, zu irgendwelchen Quacksalbern, hat da viel Geld gelassen und es wurde immer nur schlimmer. 12 Jahre lang. Rechne mal 12 Jahre zurück, ja, wie alt du da warst und was du alles in der Zwischenzeit erlebt hast und mal dir mal aus, was das heißt, wenn du 12 Jahre an so einer Krankheit leiden müsstest. So, schwierig. Also wie viel Leid auch damit zusammenhängt und wie viel Frust und wie viel Schmerz. Also ganz, ganz herausfordernd. Und diese Krankheit ist ja nicht nur eine körperliche Krankheit gewesen, sondern spielt auf verschiedenen Ebenen. Ist auch eine soziale Herausforderung. Sie war durch diese Krankheit, weil sie immer mit Blut in Berührung war, galt sie als unrein im Volk. Ja, von den alttestamentlichen Gesetzen musste sie sich von allen Kontakten fernhalten. Also wir haben noch in Erinnerung, wie das war mit Social Distancing, ja, vor 1, 2, 3 Jahren. Das war anstrengend für uns und es war herausfordernd. Diese Frau, die musste 12 Jahre Social Distancing erleben. Also sie musste da durch. Und das war mindestens genauso anstrengend, ja. Es war kein schönes Leben. Und religiös war sie auch ausgeschlossen. Sie durfte an dem ganzen gottesdienstlichen und religiösen Leben eigentlich nicht teilnehmen, weil sie auch als unrein galt. Also es war so ein Paket von großer, großer Last auf ihrem Leben. 12 Jahre, Blutfluss, nichts hat geholfen. So, und dann hört sie jetzt von Jesus. Ach, da ist Jesus und der ist ganz anders als alle anderen und der heilt Menschen und der geht von Ort zu Ort und Leute werden gesund und Blinde werden sehend und Krüppel, die können wieder gehen. Und sie bekommt Hoffnung für sich. Mensch, könnte dieser Jesus nicht auch was mit meiner Krankheitssituation machen? Könnte er mich nicht heilen? Und sie hat Hoffnung und Glauben. Dass dieser Jesus das tun könnte. Ein Glaube, der etwas riskiert. Was muss diese Frau riskieren? Sie muss jetzt aus dieser passiven Rolle, muss sie raus und sie muss aufstehen und sie muss über die ganzen Regeln und Gesetze, die aufgestellt waren im Land, muss sie sich hinwegbewegen, weil sie weiß, dass da, wo Jesus ist, sind die Menschenmassen. Da, wo Jesus ist, da wird sie mit Menschen in Berührung kommen. Und wie soll sie mit Jesus darüber reden? Das ist ja auch ein ganz peinliches, schambehaftetes Thema. Wenn alle Menschen da sind, soll sie sagen, ja, Jesus, hilf mir. Ich habe hier 12 Jahre Blutung und so. Alles schwierig. Aber sie ist bereit, etwas zu riskieren. Sie weiß, wenn sie jetzt rausgeht und wenn sie mit Menschen in Berührung kommt, dann verstößt sie eigentlich gegen das Gesetz. Weil das Gesetz verlangt, halt dich zurück, distanziere dich, bleib zu Hause, fass keinen an, bist unrein. Aber der Glaube ist da, Mensch. Vielleicht hat der Herr etwas vorbereitet. Vielleicht möchte der Herr helfen. Und sie nimmt diesen Glauben. Und sie ist bereit dazu, alles zu überwinden, was sie an Angst in sich trägt, an Vorbehalten, an Scham. Und sie geht. Sie geht zu dem Pulk, ja, wo Jesus ist mit seinen Leuten und wo die Menschenmassen um ihn herum sind. Und sie denkt, Mensch, wenn ich es irgendwie nur schaffe, Jesus zu berühren, vielleicht reicht das schon. Vielleicht hilft das schon. Vielleicht werde ich gesund. Ich muss ja gar nichts sagen. Der muss ja gar nicht mit mir beten. Vielleicht reicht nur die Berührung. Und das macht sie auch. Sie schleicht sich dann zu ihm hin und Jesus ist da aktiv und geht da rum und so und sie berührt ihn. Und in dem Moment, wo sie ihn berührt und das Risiko auf sich nimmt, dass sie als unreine Frau einen anderen Menschen und dann noch ja, den großen Heiler Jesus berührt, den Reinen, sie als Unreine, da merkt sie, Kraft kommt in ihren Körper und diese Blutung hört sofort auf. Sie merkt das körperlich, dass sie geheilt ist, von jetzt auf gleich. Und Jesus, er merkt das auch. Er hat mich berührt. Ja? Und das war ja nur irgendwie sein Anzug, seine Klamotten, seine Kleidung. Aber er merkt, dass Kraft von ihm ausgegangen ist zu dieser Frau. Und dann fragt er seine Jünger, ja, wer hat mich berührt? Und die Jünger sagen, Mensch, Jesus, hier sind überall Leute, alle berühren dich. Aber er meint das im anderen Sinne. Das hat mich jemand im Glauben berührt. Und dann fragt Jesus in die Gruppe. Und auch hier könnte die Frau ja sagen, ich duck mich hier weg. Ich gehe wieder unter meinen Apfelbaum, ja, passiv. Und tue so, als ob nichts gewesen wäre. Aber sie riskiert wieder etwas und sagt, ich habe dich berührt. Sie outet sich. Und dann erzählt sie Jesus, und nicht nur Jesus, sondern allen, die auch da rumstanden, erzählt sie ihre ganze Geschichte. 12 Jahre lang, Blutfluss, das, jenes probiert und so weiter und so weiter. Und jetzt ich als unreine Frau zu dir gekommen, dich berührt. Und auch da die Gefahr, dass da die frommen Pharisäer sind, die sie jetzt anklagen und was weiß ich mit ihr machen, die ist immer noch da, diese Gefahr. Aber sie haut das alles raus und Jesus, er hört sich alles an und er spricht dann zu ihr, meine Tochter, dein Glaube hat dich gerettet, geh in Frieden, du bist geheilt. Also Jesus, er lässt sich drauf ein und er reagiert mit dieser Barmherzigkeit. Ganz anders, als sie vielleicht Angst hatte, dass was passieren könnte. Vielleicht wird der Herr etwas für sie tun. Ein Glaube, der etwas riskiert. Vielleicht ist es auch bei dir so, dass du spürst, oh, ich habe für manches gar nicht mehr so den Glauben. 12 Jahre lang habe ich schon Sachen probiert, dieses und jenes gemacht und eigentlich bin ich jetzt mit dem Status quo zufrieden. Ich bin zufrieden, dass da ein paar Philister auf meinem Land rumtrampeln. Das ist halt so. Aber vielleicht wirst du angesprochen durch den Heiligen Geist und bekommst einen Glaubensfunken in dein Herz gepflanzt heute Morgen, wo Gottes Geist dir zuspricht, ja, aber vielleicht hat der Herr etwas für dich noch vorbereitet, was du noch nicht siehst und was noch nicht da ist. Gib dich nicht mit dem zufrieden, was jetzt aktuell deine Situation ist. Bleib nicht eingeschüchtert vor der feindlichen Macht in deinem Leben, sondern schau nicht auf das, was du in der Hand hältst. Vielleicht sagst du, ich habe auch kein Schwert in der Hand, ja, ich bin irgendwie auch schutzlos. Aber du hast einen Herrn an deiner Seite und vielleicht wird der Herr für dich kämpfen. Ich lade dich ein, dass du mit diesem Glauben heute zu Jesus kommst und ihm diesen Glauben hinhältst und sagst, Jesus, das ist das, was ich dir geben kann. Ist vielleicht jetzt nicht der übermäßige Glaube, ist vielleicht auch wieder nur dieser Senfkorn-Glaube von letzter Woche. Aber vielleicht reicht dieses bisschen Glaube aus, dass du handelst und dass du kommst und dass du für mich kämpfst und dass du mich in die Freiheit führst. Und vielleicht ist es wichtig, dass du auch deine Schritte gehst, dass du rauskommst, auch aus deiner Apfelbaumentalität, hier bin ich alleine, hier verstecke ich mich oder in der Zisterne oder im Grab oder wo auch immer und dass du auch sagst, ich bin bereit, Hilfe in Anspruch zu nehmen, ich bin bereit, mich zu öffnen, nicht nur im Geheimen vor Gott, sondern auch vor Menschen. Vielleicht ist das alles notwendig, um in die Freiheit zu kommen. Aber die Chance ist ja drin, vielleicht wird der Herr etwas für dich tun, vielleicht gibt es einen Weg für dich, um in diese Freiheit zu kommen und dieses Land zu bewahren und das Land, was Gott dir zugesprochen hat, neu zu erkämpfen. Vielleicht musst du manche Widerstände überwinden wie diese Frau, manche Angst überwinden, manche Scham überwinden. Hey, aber wir haben Vorbilder in der Bibel. Wir haben Personen in der Bibel, die haben nichts anderes durchgemacht. Die sind uns vorangegangen in ihrem Glauben. Zwei Geschichten haben wir gelesen oder haben uns angeschaut heute. Geh das Risiko ein, Jesus auch bewusst neu zu nahen. Wenn du sagst, mein Leben ist trocken geworden, mein Glaubensleben. Ich bin gar nicht mehr so feurig wie früher. Okay, ja, du kannst Status quo-mäßig wie Saul sagen, ja, ist halt so, Pech gehabt, jetzt warte ich ab. Oder du kannst mit einer Jonathan-Mentalität sagen, ich bin bereit, mich neu auf Jesus, auf Gott einzulassen und du weißt nicht, was kommt. Du weißt nicht, was du dann in den Händen hältst und wie Gott sich dir zeigt. Du gehst auf dem Wasser. Aber vielleicht hat der Herr etwas für dich vorbereitet. Ihr wisst ja, dass ich so ein Verfechter bin, dass ich immer Werbung mache für Stille. Stille, 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 komm ins Kloster, geh in die Stille. Ja, so. Manche nervt das vielleicht. Mit Leuten, mit denen ich spreche, ist es oft so, dass sie sagen, ja, das ist ja auch irgendwie riskant, in die Stille zu gehen. Weil ich weiß ja nicht, was passiert denn da? Und wie begegne ich mir selbst und wie begegnet Gott mir? Also es ist mit Risiko behaftet, in die Stille zu gehen. 3 Tage oder 6 Tage. Ich möchte Mut machen, wenn du auch so ein Typ bist, und das hält dich ab, weil du bisher nicht bereit bist, dieses Risiko einzugehen. Ich sage, geh mit dieser Mentalität in die Stille. Vielleicht hat der Herr etwas für dich vorbereitet in der Stille. Und sei mal einfach gespannt. Und lass dich einfach mal darauf ein und lass dich überraschen. Ich möchte die Musiker an dieser Stelle nach vorne bitten. Ich möchte dich fragen, bist du bereit, in deinem Glauben wieder etwas zu riskieren? Bist du bereit, in deinem Glauben wieder etwas zu riskieren? Und das kann ganz unterschiedlich sein, was es ist. Für den einen ist es das, für den anderen ist es das, für den anderen ist es das. Aber bist du bereit, für deinen Glauben etwas zu riskieren? Vielleicht neu anzufangen, für etwas Konkretes wieder zu beten, wo du sagst, boah, das ist mir eigentlich ein Anliegen, aber ich habe aufgehört, dafür zu beten. Ich möchte wieder anfangen zu beten. Willst du neu anfangen, vielleicht einen mutigen Schritt zu gehen oder eine Entscheidung zu treffen, wo du nicht weißt, wie es endet und wie es ausgeht, aber du sagst, ja, aber es ist vielleicht jetzt dran, es ist der nächste Schritt, ich möchte ihn riskieren. Willst du vielleicht wieder neu anfangen, gegen alle inneren und äußeren Widerstände zu sagen, Jesus, hier bin ich möchte mich dir neu nahen, komm du mir neu nahe, berühre du mich, wie du mich berühren möchtest und ich bin einfach so, wie ich bin. In meiner Verletzlichkeit, in meiner Sündhaftigkeit, mit meinen Fehlern. Ich möchte dir wieder nahe kommen. Bist du bereit, dieses Risiko einzugehen? Ich möchte dir Mut machen, dass du mutig bist und dass du etwas riskierst. Und dass du heute Gott eine Antwort gibst, da wo du stehst. Ich lade uns ein, aufzustehen. Ich würde gern noch mit uns beten, uns auch eine Zeit der Stille hineinführen. Heiliger Geist, ich danke dir für deine Gegenwart hier heute in diesem Gottesdienst, in diesem Raum. Ich danke dir für dein Werben um uns. Danke, dass du immer wieder den roten Teppich für uns ausrollst und dass du uns einlädst, zu dir zu kommen und dir mehr zu vertrauen. Und ich danke dir für deine große Hilfe. Danke, dass du ein Gott bist, der sich erbarmt, der voller Gnade ist, der voller Kraft ist. Herr, und so bete ich, dass diese Botschaft von heute jetzt persönlich wird für uns. Ich bitte dich, dass du uns diesen Glauben neu ins Herz pflanzt. Ein Glaube, der bereit ist, etwas zu riskieren. Komm und diene du uns, Heiliger Geist. Hol uns heraus aus aller Erstarrung. Hol uns heraus aus 12 Jahren komischer Krankheitsgeschichte. Ich bitte dich um deine Berührungen. Zeige du uns ganz persönlich, was dran ist, dass wir dir antworten können. Und vielleicht hast du jetzt ganz klar in deinem Herzen, in deinem Kopf Punkte in deinem Leben, wo du gerade jetzt angesprochen bist, wo du herausgefordert bist, wieder Glauben zu riskieren. Dann lade ich dich ein, dass du im Persönlichen, im Stillen für dich Gott jetzt eine Antwort gibst und sagst, ja Herr, ich möchte sein wie Jonathan, ich möchte sein wie diese Frau, ich möchte mich dir nahen, mit dir rechnen, an diesem Punkt. Dann gib Gott doch eine Antwort. Ganz, ganz praktisch. Mach es fest. Großer Gott, und so laden wir dich ein, dass du deine Geschichte mit jedem von uns weiterschreibst. Danke für das Gute, was du vorbereitet hast. Komm und begegne du uns, so wie wir es brauchen. An diesem Tag. In der nächsten Woche, in der nächsten Zeit. Wir wollen mit dir Land einnehmen, was du für uns verheißen hast. So lass uns die Zeit nehmen, in der Gegenwart Gottes, ihm Lieder zusingen oder im Gebet antworten.